Ja, und jetzt geht's schon weiter mit Hedwig Gupta. Und die meisten von euch und Ihnen kennen sie ja schon. Unsere Mitvorständin und auch Begründerin der DGIT. Und ja, ich denke, Hedwig wird einfach noch mal ein paar Worte zu sich sagen. Vor allen Dingen auch zu diesem Thema Yogatherapie in der ärztlichen Praxis. Da plauderst du jetzt ja sozusagen aus dem Nähkästchen.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, jetzt habe ich ja heute schon relativ viel geredet, deswegen nehme ich schon an, auch, ne, dass ich da aufgefallen bin. Es tut mir furchtbar leid, Ben. Also ich bin Ärztin tatsächlich und deswegen auch dieses Thema eben mit der Yogatherapie in der ärztlichen Praxis einfach mal so als ein Beispiel. Ich beschäftige mich seit sowas knapp 30 Jahren inzwischen mit Ayurveda und eben therapeutischem Yoga. Habe vor 25 Jahren mein erstes Buch dazu verfasst. Ne, und freue mich unglaublich, dass es die DGIT gibt, denn wir haben wirklich lange da schon im Vorfeld darüber überlegt, wie könnte man eben die Yogatherapie weiter professionalisieren. Und das ist einfach wunderschön, dass wir jetzt alle zusammen sind und dass es ja inzwischen doch wirklich einfach die Yogatherapie ein absolut stehender Begriff ist. Und wir jetzt an na, Ausbildungskriterien kommen. Und das ist einfach unglaublich schön alles. Ich sitze jetzt, na, jetzt waren wir gerade ganz im Norden. Ja, jetzt kommen wir mal wieder in den Süden. Wir machen hier einen fröhlichen Wechsel. Ich sitze also in der Nähe von Stuttgart in Asberg und habe da eben die Praxis und das Institut alles in so einer Art Gesundheitszentrum, so ähnlich wie der Alexander das in Berlin hat. Also jetzt mein Vortrag. Tag eben, wie gesagt, Yoga-Therapie in der ärztlichen Praxis. Wie machen wir das so? Dann nochmal kurz meine Frage. Können alle die Präsentation sehen? Ja,
Sehr gut.
sehr gut. Also, ne, nochmal, aber das ist jetzt ja heute auch schon wieder heiß diskutiert worden, ne, Differenzierung zwischen Yoga-Therapie und Yoga, nicht? Yoga eben natürlich als ein Heilsweg und damit schon per se mit einer heilenden Wirkung, ne, als Methode, als Darsteller, als Zustand, aber eben Yoga-Therapie als sozusagen davon abzugrenzenden Bereich ist eben der Einsatz dieser Methoden und des Wissens des Yoga eben mit dem Ziel der Therapie einer Erkrankung. Na, also das Klare, ne, das, was Yoga ausmacht, sind die Methoden und das Wissen. Und was die Therapie ausmacht, ist die Diagnose und die zielgesetzten Einsatz der Mittel. Also dementsprechend, Yoga-Therapie kann nur erfolgen, wenn eben eine Diagnose gestellt ist und dann eben gezielt die Methoden des Yogas zum Einsatz kommen. Und das ist natürlich die Basis von allem, erstmal der Wunsch des Patienten. Das ist mir ganz arg wichtig. Das nenne ich immer in meiner Ausbildung so die Hauptkontraindikation, ja, dass natürlich eine Yoga-Therapie nur dann sinnvoll ist und nur dann umsetzbar ist, wenn der Patient sich das wünscht. Wenn wir jetzt also eine Diagnose als Voraussetzung haben, dann muss die Diagnose vor verschiedenen Erkenntnishintergründen sein. Das kann rein schulmedizinisch sein. Manche betreiben Yogatherapie auf der Basis von, was weiß ich, der Diagnose Rückenschmerz oder Herzinsuffizienz oder sonst irgendwas. Es kann natürlich auch ayurvedisch begründet sein als Hintergrund, ja, was ich weiß, eine Vata-Pitta-Kapha-Krankheit in diesem oder jenem Srota-System oder es könnte eben auch aus der Sicht von yogischen Modellen, die wir eben kennen aus den verschiedenen Ursprungstexten des Yogas, eben begründet sein. Na, also ist eigentlich egal, auf welcher Ebene die Diagnose begründet ist, aber wir brauchen eine Diagnose. Ja, ohne Diagnose keine Therapie. Und hier ist nochmal eben rechtlich diese Sache, die wir auch heute Morgen schon diskutiert haben. Nee, dieser Schritt der Diagnosestellung ist in Deutschland Ärzten und Heilpraktikern erlaubt, ne, natürlich im Bereich der Psychodiagnose auch psychotherapeutisch tätigen Psychologen. Ne? Deswegen dürfen eben Yoga-Therapeuten, die eben diese Berufsgruppen nicht sind, ja, also die eben keine Erlaubnis für diese Diagnosestellung haben, eben die Yoga-Therapie in enger Zusammenarbeit tun mit Vertretern dieser Berufsgruppen. Und wie gesagt, dafür haben wir jetzt einfach das Beispiel meiner Praxis. Ja, hier stehe ich da sozusagen vor unserem Eingang von dem Gesundheitszentrum. Und die Praxis ist organisiert als eine Praxisgemeinschaft. Da sitzt die Frau Dr. Röhl als Praktikerin praktische Ärztin, die eben auch einen Schwerpunkt in Ayurveda hat, Akupunktur, manuelle Therapie und Hormontherapie. Und eben ich bin schulmedizinischerseits Orthopädin und Rheumatologin und habe eben auch die Schwerpunkte in Ayurveda-Medizin, aber eben natürlich in therapeutischem Yoga. Was habe ich gestritten mit den Ärztekammern dafür, dass ich diesen Schwerpunkt überhaupt ans Schild draußen hinschreiben darf? Ja, da war lange wenig Verständnis für. Ne, und eben Akupunktur und manuelle Therapie. Und wir zwei sind natürlich nicht allein in der Praxis, sondern wir haben ein Team. Und das besteht aus Praxisarzthelferinnen und Praxisorganisatorinnen, die dann die Telefonate und Ähnliches entgegennehmen. Ne, da sind die Ayurveda-TherapeutInnen, da sind die Yoga-TherapeutInnen, ein Köchin, Buchhalterin, Reinigungskräfte, alles, was so dazugehört. Also ein großes, schönes Team. Das heißt, groß sicherlich im Verhältnis zu dem, was der Alexander erzählt hat, aus der Klinik natürlich nicht, also ein überschaubares Team. Ja. Wie läuft das Ganze, wenn jemand eben gerne behandelt werden möchte, dann melden sich die Patienten bei den Arzthelferinnen an. Ne? Und dabei werden alle, die jetzt erstmal neu in unsere Praxis kommen, die werden sich zuerst mal für die Ärzte anmelden oder Ärztinnen anmelden. Die bekommen also erstmal einen Termin bei mir oder bei der Frau Dr. Röhl. Und wenn es irgendwie geht, dann sorgen wir für ein gründliches und ruhiges Gespräch. Also so ein Erstgespräch braucht bei uns 1,5-2 Stunden mit einer friedlichen Anamnese, gründlichen Untersuchungen, ne, Sichtung von Befunden, Besprechung von Diagnose und zwar am besten aus allen Logiken heraus, ne, schulmedizinisch, ayurvedisch, yogisch. Besprechen dann, was wollen wir denn erreichen mit der Therapie und dann eben, wie kann man denn so eine Therapie schon mal entwickeln, ne, was war schulmedizinisch jetzt dran, das ist meistens eigentlich weniger interessant, weil es gibt ja genügend Schulmediziner links und rechts von uns, ne, also deswegen wollen die Leute eigentlich eher was über Ayurveda und Yoga-Therapie wissen und je nachdem, was dann eben für einen Patienten vor uns ist und auch was der für Offenheiten hat und vielleicht auch Vorkenntnisse, schon hier eben die Übermittlung an eine der bei uns arbeitenden Yoga-Therapeutinnen oder im Zusammenhang mit uns arbeitenden Yoga-Therapeutinnen. Und da muss man natürlich rechtlich eben nochmal beachten, ist der Yoga-Therapie nicht selbst Arzt oder Heilpraktiker, darf es nicht eigenständig tun. Deswegen ne, machen wir die, oder findet bei uns die Yoga-Therapie im eigenen Haus statt und offiziell gibt es dann als ärztliche Überwachung, ne, als Delegation der ärztlichen Behandlung. Ne. Und dazu wichtig ist natürlich, dass der Arzt und der Yoga-Therapeut sich als wirklich auch gut absprechen. Ne. Das ist ja so ein bisschen ähnlich, was wir schon beim Alexander gehört haben. Ne, die vielleicht nochmal eben aus dem Gespräch mit dem Rechtsanwalt, mit dem wir als DGIT uns vor ein paar Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt haben, da hat er nochmal die Warnung gesagt, die Delegation an einen Yoga-Therapeut außerhalb der ärztlichen Praxisräume ist schon angreifbar. Das ist schon nicht mehr so ganz weiß rechtlich. Also das ist vielleicht auch nochmal was, worauf ihr achten solltet, wenn ihr yoga-therapeutisch mit einem Arzt oder eben auch einem Heilpraktiker zusammenarbeiten wollt. Ne? Was macht dann der Yoga-Therapeut ne, vor dem Erstkontakt mit dem Patienten? Durchsieht der die Akten ne, und die Behandlungsempfehlungen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass ich als Arzt erstmal die Erlaubnis dafür beim Patienten habe. Ne. Ansonsten habe ich da ja natürlich ein Geheimnis und deswegen darf da nicht einfach jeder an die Akten rein. Ne. Wir müssen also erstmal Patienten fragen, ne. Wollen Sie gerne da yoga-therapeutisch dran gehen? Das könnte man ne, in dem Fall, wenn es Ihnen recht ist, ne, spreche mich mit dem Yoga-Therapeuten ab und der Yoga-Therapeut darf die Akten einsehen. Das muss der Patient wollen. Ne? Und dann guckt der Yoga-Therapeut, ne, was ist der Fall, überlegt sich schon mal was, macht ein gedankliches Konzept, spricht sich eben mit den Ärztinnen ab, was habt ihr jetzt gedacht, wo wollten wir denn da jetzt hin? Ne? Und dann stellt sich der Yoga-Therapeut mit dem bekommt einen Termin auch wieder bei uns durch die Praxisorganisatorinnen letztendlich, also die Arzthelferinnen. Und da natürlich das Erste sich vorstellen, da ist dann nochmal eine kurze Anamnese, nochmal nachhorchen, ne, was möchte der Patient erreichen, wo steht der, was verspricht er sich, hat er eben eventuell mit Yoga schon mal zu tun gehabt, ne, wo sind Einschränkungen und so weiter. Eventuell auch da nochmal eine kurze Untersuchung, was geht denn und was geht nicht. Und dann eben entwickelt man eben gemeinsam das erste Konzept, ne, probiert aus, wie, ne, gehen die, geht das, was der Yoga-Therapeut sich eventuell schon überlegt hat, wie geht das, wie muss man es individuell adaptieren, wie kommen wir an den Atem ran, wie kommen wir an Vorstellungen ran und Ähnliches. Was rauskommt am Ende, ist typischerweise ein relativ einfaches und kurzes Programm. Das war ja heute auch schon mehrfach gesagt, dass eben Yoga-Therapie unter anderem neben der individuellen Adaptation bedeutet, dass es eben meistens ganz arg vereinfacht ist. Ne? Das sollte dokumentiert werden, gerne mit diesen Piktogrammen, ne? Vielleicht auch noch versehen mit ein bisschen Yoga-Übungen für den Alltag. Ne? Was mache ich denn, wenn ich am Computer sitze? Ja? Oder wie kann ich denn den Gang durch die Tür nutzen, um mich da daran zu erinnern, dass indem ich diesen Raum verlasse, ich eben auch das Thema dieses Raumes hinter mir lassen kann. Also gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Am Ende natürlich sollten Fragen geklärt werden, das tägliche Üben dann vereinbart werden. Ne? Genau übrigens die Erfahrung sagt, möglichst genau besprechen, wann und wie diese Übung stattfinden wollte. Also wo im Zusammenhang mit was, damit das auch nicht irgendwie unter den Tisch fällt. Ne? Die Patienten sind ja meistens total motiviert, wenn sie da in dieser Stunde sind. Na, aber wie setzt man das dann konkret ein und um? Das ist dann eben vielfach eher das Problem. Ne? Deswegen auch ein kurzes Übungsprogramm aus unserer Erfahrung, ne, weil wenn man sich dann gleich vorstellt, ich mache jetzt eine ganze Stunde oder ich praktiziere sogar noch länger als das, dann typischerweise hält das ein paar Tage und dann lässt sich das einfach nicht durchführen. Also es sollte wirklich machbar sein und konkret überlegt werden, wie. Und was bei uns auch immer wieder so eine Sache ist, wir sollten einen Folgetermin vereinbaren. Der Folgetermin, der ist dann wichtig dafür, dass man eben überprüfen kann, ob das auch stattfindet und dass man gucken kann, wo geht's voran, woran hakt's, wo sind Probleme. Also dementsprechend, wenn man den nicht vereinbart, ne, wenn man da irgendwie denkt, oh je, und vielleicht kostet das dem zu viel Geld oder ich will mich dem ja nicht aufdrängen oder sowas, dann sind das alles ganz ehrenwerte Gedanken, aber de facto bringt es den Patienten nicht voran. Ja. Nach dem Erstkontakt mit dem Patienten sollte der Yoga-Therapeut die Dokumentation vervollständigen. Was fiel noch auf? Nicht diese Ideen oder Gedanken im Nachhinein, die hat ja auch die Martina schon genannt. Ne? Nee, eventuell, ne, auch manchmal kommt dann auch der Yoga-Therapeut nochmal zu einer von uns und sagt, oh, dies war jetzt so und so oder was ich gar nicht erwartet habe. Nicht, das ist ja dann auch wieder eine gute Rückkopplung, dass auch die Ärztin das dann beim nächsten Termin weiß. Ne? Und dann geht es eben weiter mit sowohl den ärztlichen Terminen, mit gemeinsamen Besprechen der Entwicklung, ne, vielleicht nochmal auch yogatherapeutische Impulse auch im Arztberuf, Besuch und eben mit den Yogatherapeuten eben auch. Also vor den Terminen wird eben wieder geguckt, was hat sich denn jetzt entwickelt, was wurde denn empfohlen, ne? Und dann eben schon mal überlegen, nicht überlagen der nächsten therapeutischen Schritte. Ja. Und wir sehen, dann geht das dann eben weiter. Wieder kurze Befragung, ne? Wie ging es mit der Umsetzung? Übungen weiter üben, gemeinsam, eventuell Variationen, kleine Änderungen, kleine neue Schritte. Ne? Nicht zu viel, nicht alles neu erfinden, nicht jedes Mal irgendwie alles wieder über den Haufen schmeißen, sondern eben im Grunde eine Weiterentwicklung anstreben. Ne? So dass man also schrittweise von den ganz extrem einfachen zu komplexeren Übungen kommt, die Atmung immer wichtiger wird, die Techniken feiner werden. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, auch was für ein Patient da kommt, ne, und wie weit er da schon auch in seiner Wahrnehmung ist. Ne. Und ganz wichtig immer das Dokumentieren und die Dokumentation dem Patienten mitzugeben, einerseits für den als Gedächtnisstütze, aber auch für einen selbst. Ja. Ja, natürlich immer wieder Fragen klären, üben, vereinbaren, Folgetermine festsetzen. Na, das wollen wir den Patienten gar nicht überstülpen mit dem Folgetermin. Ne? Da fragen wir schon, wann meinen Sie denn, sollten wir wieder? Na, aber es sollte thematisiert werden. Jetzt habe ich euch mal ein Fallbeispiel mitgebracht, so ähnlich wie wir das eben vorher auch schon hatten. Einfach mal, um zu zeigen, wie läuft es dann konkret bei uns? Das war eine 61-jährige Frau mit Rückenschmerzen. Die hatte so eine Beckenverringung. Da steht das Becken dann so ein bisschen in sich schräg und damit tut der Rücken weh und das Becken tut weh und manchmal geht es dann eben noch in den Rücken rein. Und eben sowas kann dann auch dazu führen, dass eben die Kniescheibe nicht mehr gut geführt wird und man dann auch noch Knie Schmerzen hat. Das nennt sich dann Femoropatellar-Syndrom. Und in Folge verspannen sich dann auch noch andere Muskeln, die setzen am Unterschenkel an und dann gibt es da so eine Sehnenansatzreizung, ne, dazu vielfach eben. Na, eigentlich wirklich, man würde sagen, eine total typische Schmerzpatientin, ja, dann mit Schulter-Nacken-Syndrom, wo hier eben noch alles verspannt ist und eben nebenbei noch irgendeine andere Erkrankung, in diesem Fall die Neurodermitis und eben eine ziemliche Erschöpfung. Ne, die kam eben zu diesem Erstgespräch in die Praxis. Dort haben wir es eben so wie eben vorgestellt, Diagnosen aus allen Sichten beschrieben. Gucken wir uns das an, die schulmedizinische Diagnosen, die habe ich ja eben schon genannt. Nicht aus ayurvedischer Sicht war das eine Patientin, die eigentlich eine ordentliche Pitta-Kapha-Konstitution hat, also eigentlich eine eher stabilere, zielgerichtete, ne, Person, die gewöhnt ist, eigentlich gut in der Kraft zu sein, aber eben mit ihren 61 Jahren dann eben Anfang der Vata-Phase und eben die Störung ganz klar von Vata auch durch Pitta bedeutet, ne, durch eben Pitta-artiges Verhalten im Sinne von viel Selbstdisziplin, sehr hohem Perfektionismus und sehr hohem Selbstanspruch, eben eine kontinuierliche sozusagen Selbstausquetschung, die dann wiederum in Folge dann zu dieser Vata-Steigerung führt, ne, und eben lokal auch Ama-Bildung. Ja, hinsichtlich der yogischen Fragen, ne, wurden Chakren, Mahagunas, Koshas, ne, jeweils bedacht. Und dann haben wir eben die Therapieziele festgesetzt mit der Schmerzlinderung. Natürlich, das war der Hauptgrund, weswegen sie kommen wollte. Ne, die Statik, ne, hatten wir gesagt, ja, wenn das Becken verwrungen ist, dann ist alles andere auch irgendwie so ein bisschen in sich verzogen. Also die Statik ist mal nicht unbedeutend und dann eben dieses Spiel zwischen Muskelkräftigung und Entspannung. Und natürlich ayurvedisch haben wir auch Ziele. Da geht es dann darum, die Patientin zu stärken, ist immer unser allererstes Ziel im Ayurveda. Ne, Pitta harmonisieren, harmonisch einsetzen, dass sie sich nicht selbst ausquetscht und dauernd peitscht. Dementsprechend Vata kontrollieren, Agni reinhalten, ne, Muskeln alle, also Gewebe alle ordentlich fördern. Ne? Nach dem Vortrag jetzt von der Annika würde ich natürlich auch sagen, auf jeden Fall auf den Lymphfluss achten, ja. Ja, haben wir natürlich auch im Yogischen mit dem Erden, mit dem Sattva stärken, Achtsamkeit fördern, Planerfluss fördern, nicht? Und dann haben wir unsere ersten Therapieempfehlungen und die erste gemeinsame Umsetzung, ne, mit der Beckenmobilisation, dass das Becken eben wieder richtig steht. Damit haben wir die Statik. Ne, bei der Gelegenheit zeige ich immer gleich, wie das funktioniert, dass man das selber machen kann, dass man da nicht so schnell abhängig ist. Wir wollen ja gerade als vedisch arbeitende Menschen Leute in die Unabhängigkeit führen und deswegen nicht an uns festbinden. Ne, ayurvedisch natürlich erstmal so die üblichen Sachen, ne, Ernährungsweise, Swastha-Ritter-Empfehlungen, die ersten Gewürz- und Heilkräuter, ne, und eben im Yoga eben schon mal so die ersten Übungen und natürlich die Empfehlung zur individuellen Yogatherapie, die begeistert aufgenommen wurde. Ja, das heißt in der Folge Yogatherapie mit Yogatherapeutin im Gesundheitszentrum, ne, in dem Fall war das die Christiane, die hier im Bild ist. Die hatte am Anfang eben ihr Kennenlerngespräch, hat kurz eben die Bereiche sich angeguckt und eben das Übungskonzept erstmal entwickelt. In dem Fall waren das eben eine Einstimmung. Sie hat mit Pranayama begonnen, aber eben auch deswegen, ne, mit der Wechselatmung, weil sie eben die Patientin eben schon selbst Yoga-Praxis-Erfahrung hatte. Ne? Sonst ist das vielleicht nicht das allererste. Ne? Hat sie eben in Rückenlage, ne, Streckung in Rückenlage mit Vollatmung, die Leipziger Knieübung kennen vielleicht nicht viele unter dem Begriff. Das ist eine adaptierte Übung im Grunde aus den Bhavanmukdasana-Serie. Und die wurde in Leipzig sehr intensiv beforscht, ja, gerade zu diesem Problem der Kniescheibe und dem Oberschenkelknochen. Ne, da können wir gleich, wenn wir noch ein paar Minuten haben, würde ich die euch mal vorstellen, weil ich finde die so gut, weil sie eben bei Kniegelenksbeschwerden einfach fast universal gut einsetzbar ist. Ne, Viparita Karani, ne, da wären wir jetzt auch wieder auch beim Lymphen. Ja, ne, und eben Radhasetu Pandasana, Makrasana, ne, also eine einzelne Asanas nachspüren, das war es dann auch schon. Und dann wurde das gemeinsam geübt und schriftlich notiert und dann die, eben wie gesagt, der Folgetermin besprochen. Hier habe ich jetzt übrigens noch mal mein Yoga-Buch gerade, mein letztes Yoga-Buch zumindest mal aufgesetzt, weil das, na, wollte ich am Anfang überhaupt nicht schreiben, aber hat sich inzwischen als ganz hilfreich erwiesen, weil da eben immer noch anatomische Bilder drin sind und man kann den Patienten damit noch mal deutlicher zeigen, wo man gerne hin möchte. Ne? Wer natürlich einen schönen Anatomieatlas sonst hat, ne, dann kann der das natürlich auch damit machen. Ja. Zweite Yoga-Therapie, auch mal jetzt einfach für so ein bisschen, wie sieht es denn konkret dann nachher bei uns aus? In diesem Fall war diese zweite Yoga-Therapie 2 Wochen später. Das finde ich gar keinen schlechten Ansatz, wenn man so das erste Mal in so einer Einzel-Yoga-Therapie-Stunde ist, dass man erst mal ein bisschen übt, aber nicht zu lange. Ne? Man hat also, ne, dann wurde geguckt, ne, wie hat sich das entwickelt, die gleichen Übungen vertieft, ein bisschen variiert, ne, gemeinsam geübt, gemeinsam notiert, Folgetermin festgesprochen. Ne? Jetzt wurde der Abstand ein bisschen größer, weil wir wussten ja schon, dass es jetzt gut geht, dass sie das wirklich tut und wirklich umsetzt. Also 4 Wochen später wieder Gespräche über Entwicklung, Vertiefung, Variationen, neue Haltung, neue Atemtechniken, wieder gleiches Vorgehen am Ende. Ihr seht, das wird dann so ein bisschen rituell. Immer am Anfang das Gespräch, dann eben das Üben, das Notieren, Folgetermin. Zwischendrin war die Patientin dann mal wieder bei mir, sehr begeistert von der Yoga-Therapie, ging ihr deutlich besser, Schmerz weniger, Beweglichkeit deutlich besser. Die Müdigkeit und Erschöpfung war erwartungsgemäß natürlich nach ein paar Wochen nicht weg. Das wäre jetzt wirklich zu schön gewesen. Ja. Die Diagnostik wurde aktualisiert. Das Becken war tatsächlich trotz der nachlassenden Schmerzen immer noch verwrungen oder wieder verwrungen. Das haben wir dann gleich wieder korrigiert. Die Therapie also ein bisschen weiter angepasst. Und dann war eben 2 Wochen nach dem ärztlichen Gespräch eben die nächste Yoga-Therapie. Da haben wir jetzt vertiefter jetzt tatsächlich die Atemtechniken angesehen, wegen der Stärkung von Prana und dem Erhalten von Prana im Körper und eben sehr viel stärker noch stärkende, stützende Haltungen eingesetzt, eben auch da, um die Kraft anzufordern und eben zu entwickeln. Wieder gemeinsames Üben, notiert Folgetermin, kennt ihr schon, leises Scannen, ja. Ja. Nochmal ein paar Wochen später eben das Gespräch wieder. Ihr seht, wir sind inzwischen in der 5. Yoga-Therapie, die 6. Yoga-Therapie, nochmal ein bisschen später und siehe da, da geschah alles ein bisschen anders. Patientin hatte akute Rückenschmerzen. Was macht unsere Yoga-Therapeutin? Ordnungsgemäß und stellt sie das sofort erstmal mir vor, Diskussion mit mir über dem Vorgehen. Und natürlich kurz überprüfen, ist da irgendwie was, was jetzt eine dringende ärztliche Intervention brauchte. Das war in dem Fall nicht. Es war so ähnlich wie der Fall, den die Martina vorgestellt hatte, eben einfach mit massiver, plötzlicher Zunahme von Muskelspannung. Und dementsprechend war dann diese Yoga-Therapie-Stunde geeignet dafür, ein Notfallprogramm bei akuten Rückenschmerzen aufzustellen für diese Patientin. Da wurde mit Atemleitung, Bodyscan, Wirbelkreiseln, also so ganz minimen, ganz kleinen Bewegungen, Kindhaltung, Schonpositionen letztendlich gearbeitet. Und siehe da, so ähnlich wie die Martina das beschrieben hat, die akuten Rückenschmerzen sehr zügig wieder damit im Griff. Ja, da eben das Übungsprogramm sich dann darauf weiterentwickeln konnte. Noch mit Katze, Kuh und eben Hund, ein bisschen Cobra, ging es dann gut weiter. Und siehe da dann eben, dann wieder engmaschiger der nächste Termin, damit eben Schmerzattacken, dass sie da nicht alleine ist, aber das hatte sich gar nicht nochmal entwickelt. Nochmal vertieft, was passiert mit der Schmerzentwicklung, wie gehen wir da weiter vor? Ja. Und dann war sie eben wieder bei mir. Beweglichkeit ist besser, Schmerz meist weg, Yoga-Therapie extrem gut, Müdigkeit und Erschöpfung schon deutlich rückläufig. Noch ein Thema eben, dieses sich nicht hinreichend schützen können, das werdet ihr alle auch aus dem Alltag kennen. Auch der Schlaf noch nicht ganz so stabil. Ja. Ja. Seither ist sie, sagen wir mal, im Schnitt, sagen wir mal, alle 3 bis 6 Monate ist die Patientin mal bei mir, ebenso zum nochmal abgleichen und gucken. Und die Yoga-Therapie findet immer mal wieder statt, auf Wunsch der Patientin. Eigentlich inzwischen ist es mehr eigentlich eine Yoga-Einzelstunde mit therapeutischem Hintergrund, weil eigentlich geht es der Patientin gut. Es geht eigentlich um Vertiefen und Stabilisieren der Gesundheit, was wir im Ayurveda schon für ein ganz wichtiges Ziel halten. Fassen wir also zusammen. Yoga ist dann eine Therapie, wenn er gezielt zur Behandlung eines diagnostizierten Leidens eingesetzt wird. Diagnostisch kann man verschiedene Blickwinkel zulassen, so wie ich das gesagt habe, Schulmedizin, Ayurveda, yogische Konzepte nicht. Also das kann man nebeneinander, man kann die natürlich auch einzeln als letztendlich Heuristik zulassen. Dann wird analysiert, ob und wie weit die Erkrankung mit den Instrumenten von Yoga behandelt werden kann. Alles vom Yoga wird eingesetzt und dabei wird eben stückchenweise, je nachdem, was der Patient oder die Patientin zulässt, die Techniken und die Methoden adaptiert und das Übungskonzept immer weiter gemeinsam ausgearbeitet und differenziert. Und natürlich, der Vorgang sollte dokumentiert werden. Ja, und das war es schon hier mit einem Bild aus meinem ersten Yoga-Buch. Das war mal ich, ja. Kennt man heute vielleicht nicht mehr so ganz, ja. Ich lasse mal die Freigabe und würde euch gerne zumindest mal jetzt, wenn schon keine Zeit wahrscheinlich da ist für ein umfänglicheres Yoga-Therapie oder zumindest Yoga-Setting, würde ich sehr, sehr gerne diese Leipziger Knieübung euch nochmal ein bisschen vorstellen, weil ich finde, dass die tatsächlich als eine Variation von einer Übung aus der Pavamuktasana-Serie eben sehr hilfreich ist, gerade für Kniegelenksbeschwerden, und zwar eben interessanterweise für die verschiedensten Arten, ganz egal, ob das jetzt eine Beschwerde ist, die eben vorne im Knie sitzt, also eine Problematik der Kniescheibenrückfläche ist, oder ob eben auch da Meniskusbeschwerden da sind, nicht? Der entscheidende Muskel, der das Knie führt, ist einfach der Quadrizeps, von dem wir ja auch heute schon von der Annika gehört hatten. Ja, und dieser Quadrizeps wird dadurch ausgesprochen gut gestärkt und wir können das sehr gut, denke ich, yoga-therapeutisch einsetzen. Ich drehe mal gerade den Bildschirm um. Nochmal vielleicht noch eine Matte. Oder drehst du mal das Ding um?
Ja.
So?
Ja.
Ja, bist gut im Bild.
Also wir können die Übung im Langsitz machen oder eben außer auf dem Liegen, nicht viele Patienten, die jetzt eine Verkürzung letztendlich der hinteren Oberschenkelmuskulatur haben, also der Ischokoralmuskulatur, die können natürlich so nicht so gut sitzen. Ja, die könnten sich auch zurücklehnen, auch das geht durchaus, um da eben trotzdem sitzen zu bleiben. Leichter als im Sitzen, der einfachere Variation ist immer erstmal im Liegen. Also dazu bewegen wir uns in die Rückenlage. Gerne mit. Ich glaube, das ist nach dem vielen Sitzen heute vor dem Bildschirm auch ganz angenehm. Also wir legen uns im Grunde in Shavasana, kommen erstmal ein bisschen in den Körper an.
Hedwig, man kann dich nicht so gut sehen, weil da ist noch dieser Filter drauf, der das ein bisschen verwischt, den Hintergrund, und dadurch bist du gerade auch. Vielleicht kann das noch Martina abstellen.
Den Filter, warte mal, das weiß
das ich nicht. Das ist unten links.
Hier ist das.
Super, danke, dass du das sagst.
Ja. Jetzt müsste es gerade sein.
Wunderbar, glasklar. Sehr schön, danke.
Ja, wie toll. So verwaschen wollte ich es gar nicht vorkommen. Gut, also wir begeben uns mal in Shavasana. Legen uns gut bequem hin. Mir ist immer dabei wichtig, dass man eben wirklich noch mal ein bisschen eine Aufmerksamkeit hat auf das Becken. Dann auch erstmal nochmal zum Lösen des Beckens kleine Rollbewegungen des Beckens machen. Ne? Also das heißt also, die Symphyse in Richtung Bauchnabel ziehen und eben umgekehrt wieder vom Bauchnabel nach zu den Füßen bewegen, ein kleines bisschen rollen, dass wir eben eine gute Position dort finden, dann eben in die Neutralposition kommen und die Schultern gut am Boden ablegen. Die Füße beidseits wirklich in eine entspannte Außendrehung fallen lassen. Und vielleicht kippt ihr mal ganz kurz den Kopf oder auch ganz langsam. Guckt mal, ob die Füße gleichmäßig beide Seiten nach außen fallen. Habt ihr gesunde Hüftgelenke? Ist das vielfach schon ein gewisser Hinweis darauf, ob auch ihr mit einer Beckenverdrehung zu tun haben könntet? Aber damit wollen wir uns jetzt gerade gar nicht beschäftigen. Ja. Die Leipziger Biegung, ja, beginnt damit, dass wir ein Bein eben aufrichten, das heißt die Zehen in Richtung Decke heben, den Fuß anziehen in Richtung, ne, die Zehenspitzen zur Nase, das Kniegelenk gut durchgestreckt halten, bitte nicht überstrecken, also die Ferse im Grunde ein bisschen von uns wegbewegen. Und in dieser jetzt stabilisierten Position heben wir das Bein ganz leicht an und halten es in dieser Position. Achtet gut darauf, dass ihr gut atmet, dass die Wirbelsäule schön stabilisiert bleibt am Boden, ne, dass wir da ohne Not, ohne Anstrengung, ne, eine glückliche, super Sthiram-Asana auch hinbekommen. Und wenn wir merken, es fängt an, so ein bisschen zu zittern, das könnt ihr bei mir eventuell jetzt beobachten, und dann lassen wir das Bein absinken und können es so ein bisschen aufwickeln. Atmen das Bein hinein, gucken von innen tastend, ob eben die Muskulatur sich gut und vollständig entspannt. Und dann wiederum wieder den Fuß in Richtung, sodass die Zehen in Richtung Decke zeigen. Flexen den Fuß, ziehen die Ferse in Richtung zur Wand unter uns und dann heben wir das so stabilisierte Bein wieder an. Ganz leicht, je weniger wir es anheben, desto schwieriger, aber auch effektiver ist. Dabei wieder das Atmen nicht vergessen. Der Rest des Körpers bleibt entspannt, auch wenn wir spüren, dass diese Übung natürlich nicht nur das Bein betrifft, sondern die gesamte stabilisierende Kernmuskulatur mit. Und wenn wir merken, es wird wieder mühsam, dann legen wir das Bein locken, gucken, dass wir die Oberschenkelmuskulatur, die gesamte Muskulatur wieder vollständig in die Entspannung bringen. Wer merkt, dass er Schwierigkeiten hat, das Becken zu stabilisieren dabei, ne, dass das Becken einem weggibt, dann könnte man als Variation auch das Gegenbein anstellen und den Fuß auf Kniehöhe aufstellen. Und darüber haben wir jetzt einen festen Halt sozusagen für das Becken und aus der Position wieder gut. Das jetzt eben geübte Bein, in diesem Fall das rechte, aufgerichtet. Zehen zur Nasenspitze, Ferse von einem weg, stabilisiertes Bein angehoben. Ganz leicht gesagt, automatisch werdet ihr den Druck abnehmen, jetzt über das linke aufgestellte Bein. Das ist für die Muskulatur der Wirbelsäule, die Wirbelsäule begleitet, erheblich weniger Aufwand, so das Becken zu halten. Auch das. Tief atmend, entspannt, halten die. Und dann lassen wir das Bein sinken. Das andere auf. Und kommen wieder in Shavasana an. Spüren wieder nach. Und da wir das jetzt so hübsch mit dem rechten Bein geübt haben, jeder bitte für sich nochmal dreimal insgesamt, am besten in beiden Variationen, diese Übung mit dem linken Bein mit dabei. Fuß aufrichten, Zehen zur Nasenspitze, Ferse weg, stabilisiertes Bein anheben. Und wieder in seinem Rhythmus einmal. Wichtig ist, dass man im Intervall mindestens genauso lang, wie man das Bein angehoben hat, auch wieder nachgeht. Die neurophysiologischen Untersuchungen von den Leipziger Professoren, die Leipziger Übung genannt wird von mir, hat gezeigt, dass eben gerade in diesem Moment der Relaxation zwischen den Übungen der Lernprozess sozusagen, der Aufbauprozess der Muskulatur stattfindet und da die eigentliche Kräftigung dann umgesetzt wird. Und jetzt schon beim zweiten Mal und lege schon wieder das Bein ab. Gut nachjustieren. Immer bei diesen Pausen, bei dem Nachspüren, das ist der Moment, wo wir wieder lernen können, die Muskulatur wirklich vollständig zu entspannen. Versucht es gerne auch nochmal mit dem aufgestellten Gegenbein, dass ihr nochmal den Unterschied spüren könnt zwischen der vereinfachten, gestützten Version und eben der nicht vereinfachten Übung im Liegen. Ihr werdet wirklich sehen, ganz andere Muskelgruppen aktivieren sich da. Für fast 10 Sekunden ungefähr als Größenordnung sollte das Bein gehalten werden, nicht länger. Und dann kommt es zur Entspannung nach der Entspannung. Und diese Übung ist, wie gesagt, sehr, sehr geeignet zum Stabilisieren der Knie. Wir kommen wieder zum Sitzen herauf. Und das war es im Prinzip schon, was ich euch an Leipziger Übung vorstellen wollte. Ein komplettes Übungsprogramm, jetzt in dem Sinne, wie das bei uns die Patienten bekommen, das schaffen wir jetzt natürlich nicht mehr, wenn wir noch ein bisschen diskutieren wollen. Ich drehe euch gerade mal um. Ja, und danke euch fürs Mitmachen und ja, mit Üben. Und die Frage ist, habt ihr irgendwelche Fragen, Gedanken,